SRF 1.
.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Klärung zum Flugzeugabsturz in der Ostukraine. Die Malaysian Airlines-Maschine wurde von außen getroffen und zerbarst in der Luft, sagt der erste Untersuchungsbericht. Schweizer Zeitungen verlieren Leserinnen und Leser. Schuld sei das Internet.
Man hat den Eindruck, aktuell ständig auf dem Laufenden sein zu wollen,
sagt Medienforscher Heinz Bonfadelli. Der Schweizer Elektronikkonzern ABB verspricht mehr Gewinn, trotz schlechter Konjunkturprognosen und viel Unsicherheit. Wie soll das gehen? Wir analysieren die Ankündigung und im Tagesgespräch beleuchten wir die Entwicklung des Industriestandortes Schweiz mit dem Wirtschaftshistoriker. Rendezvous mit Ivana Pribakovic. MH17. Dieser Code steht für die Unglücksmaschine der Malaysian Airlines, die vor fast 2 Monaten über der Ostukraine abstürzte. 298 Menschen kamen ums Leben, darunter fast 200 Niederländer. Heute Morgen haben die holländischen Untersuchungsbehörden einen ersten Zwischenbericht zum Absturz veröffentlicht und dieser stützt die These, wonach das Flugzeug von einer Boden-Luftrakete abgeschossen worden ist. Elsbeth Gucker über die Spurensuche.
Es weist alles darauf hin, dass das Flugzeug im Cockpitbereich von einer großen Anzahl Objekte mit hoher Geschwindigkeit getroffen wurde. So lautet die wichtigste Schlussfolgerung der Ermittler. Und weil Trümmerteile auf dem Boden weit verstreut waren, sei anzunehmen, dass das Flugzeug noch in der Luft in viele Stücke zerbrochen sei. Das könne man auf den untersuchten Fotos gut sehen. Ein Beschuss von außen also, wie das seit langem vermutet wird. Eine Boden-Luft-Rakete explodiert in viele kleine Stücke, bevor sie sich in ihr Ziel bohrt. Das Wort «Rakete» allerdings kommt in diesem 33 Seiten dicken Rapport nicht vor, aber die Experten schließen aus, dass menschliches oder technisches Versagen der Grund war für den Absturz. Dazu fanden sie keine Hinweise in den Daten der Flugschreiber. Alles deutet demnach darauf hin, dass Flug MH17 problemlos unterwegs war. Die von den Niederlanden geleitete Kommission, an der sich Experten aus 10 Ländern beteiligen, beschäftigt sich nicht mit der Schuldfrage. Die soll eine strafrechtliche Untersuchung klären. Schon kurz nach dem Absturz im Juli wurde vermutet, dass prorussische Rebellen das Flugzeug mit einer Bugrakete getroffen hätten. Es gab abgehörte Telefongespräche und entsprechende Twitter-Berichte. Russland, das verdächtigt wird, den Rebellen dieses Raketensystem geliefert zu haben, weist sämtliche Anschuldigungen zurück. Mehr Details und nähere Anhaltspunkte sollten dann im Schlussbericht stehen. Dieser wird voraussichtlich in 1 Jahr veröffentlicht. Bis dann, so hoffen die Ermittler, dürfen sie die Unglücksstelle dann doch noch besuchen.
Elsbeth Gucker. Und nun zu den weiteren Meldungen des Mittags mit Bettina Studer.
Der Industriekonzern ABB hat seine Zukunftsstrategie vorgestellt. ABB soll bis 2020 profitabler werden. Dazu legt das Unternehmen seine bisher 8 Konzernregionen auf 3 zusammen. Zudem will ABB Aktien zurückkaufen, um den Aktienkurs zu stützen. Ob und wie viele Stellen der Konzernumbau kosten wird, ist noch nicht bekannt. Die Aufsicht über die Krankenkassen soll verbessert und in einem neuen Gesetz geregelt werden. Das hat der Nationalrat entschieden. Noch in der Wintersession wollte er gar nicht auf die Vorlage eintreten. Insgesamt geht die Große Kammer aber weniger weit als der Ständerat. Das Problem der Werbeanrufe zum Beispiel soll die Branche selber lösen. Auch die Werbeausgaben der Krankenkassen werden nicht begrenzt. Kroatien soll 45 Millionen Franken von der Schweiz erhalten. Der Ständerat hat dem zugestimmt mit 39-2 Stimmen. Damit soll Kroatien gleich behandelt werden wie andere neue EU-Mitgliedstaaten. Nach dem Volksjahr zur Beschränkung der Zuwanderung hatte der Bundesrat beschlossen, vorerst das Personenfreizügigkeitsabkommen nicht auf Kroatien auszuweiten. Stattdessen führte er eigenständig Kontingente für Kroatinnen und Kroaten ein. Nun braucht es noch die Zustimmung des Nationalrats. Bei Verkehrsunfällen sind in der Schweiz im ersten Halbjahr weniger Menschen ums Leben gekommen als in der vergleichbaren Vorjahresperiode. Dafür gab es mehr Schwerverletzte, wie das Bundesamt für Straßen mitteilt. Besonders stark sei der Anstieg bei den Velofahrern. Es habe doppelt so viele Schwerverletzte und tödliche Unfälle gegeben. Der Verkehrsclub der Schweiz fordert nun Temporeduktionen und mehr Radwege. Schweizer Tageszeitungen und Zeitschriften verlieren deutlich an Lesern. Das geht aus einer Umfrage im Auftrag der WEMF AG für Werbemedienforschung hervor. Einige Beispiele. Der Sonntagsblick verliert innerhalb eines halben Jahres 56.000 Leser, die NZZ am Sonntag 51.000 und die Sonntagszeitung 24.000 Leserinnen und Leser. Auch bei den Tageszeitungen sind die Leserzahlen stark rückläufig. In der Atmosphäre ist die Konzentration von Treibhausgasen so hoch wie noch nie. Das hat die Weltorganisation für Meteorologie, WMO, in Genf mitgeteilt. Die Konzentration des Treibhausgases Kohlendioxid etwa sei von 2012 auf 2013 so stark wie seit 30 Jahren nicht mehr gestiegen. Auch die Konzentrationen von Methan und Lachgas haben laut der WMO neue Höchststände erreicht. Die höhere Konzentration von Treibhausgasen führt zur globalen Erwärmung und damit zum Klimawandel. Die Piloten der deutschen Lufthansa setzen ihre Streikwelle fort. Morgen Mittwoch sollen zwischen 10 und 18 Uhr keine Flugzeuge ab München starten. Das kündigte die Pilotengewerkschaft an. München ist der zweitgrößte Flughafen in Deutschland. Letzte Woche haben die Piloten bereits den Flughafen Frankfurt bestreikt. Dabei fielen mehr als 200 Flüge aus. Die Piloten fordern, dass die Regelungen zur Frühpensionierung bestehen bleiben. Die Lufthansa möchte das Alter für Frühpensionierungen erhöhen. Das Wetter: heute und morgen scheint zeitweise die Sonne. Immer wieder ziehen auch dichte Wolken auf. Gebietsweise fällt Regen. Die Temperatur liegt im Norden bei 22 und im Süden bei 25 Grad.
12.37 Uhr, Sie hören Rendezvous. Die Spitze der ABB, des größten Schweizer Industriekonzerns, hat heute bekannt gegeben, wohin der Konzern in den nächsten 5 Jahren steuern soll. Zu hören gab es wenig neue Visionen, dafür aber große Bemühungen, die Aktionäre auch künftig bei Laune zu halten. Wirtschaftsredaktorin Susanne Giger.
Das Geschäft der ABB sei weltweit gut verteilt auf attraktive Märkte und es sei solide. Das müsse beibehalten werden und darauf könne man bauen, sagt der deutsche Konzernchef Ulrich Spiesshofer, der an der internationalen Medienkonferenz Englisch spricht.
ABB today is well positioned in attractive markets and this is a very solid base.
Konkret heißt das, ABB baut weiterhin auf Energie und Automation. Der Konzern macht weiterhin Anlagen und Komponenten für Stromnetze, Wind- und Solarparks, baut Transformatoren, welche die Energie effizient umwandeln. Das andere Standbein bleibt die Industrie, die mit Robotern automatisiert wird. Es bleiben organisatorisch 5 Divisionen, also keine Revolution, keine neuen Visionen. ABB behält den Kurs der letzten Jahre bei, setzt auf Kontinuität und Sicherheit. Diese sichere Strategie mit wenig Risiko kommt nicht von ungefähr, muss sich auch die ABB durch unsichere Gewässer schiffen. Geopolitische Risiken, aber auch die Unsicherheiten in der Energiepolitik, bei den Energiepreisen, diese Unruhen sollen mit dem gewohnten Kurs aufgefangen werden. Reicht diese Nachricht den Anlegern, Aktionären und somit Miteigentümern der ABB? Nein, das weiß auch Ulrich Spiesshofer, der seit einem Jahr dem Konzern vorsteht. Deshalb verspricht er, im Kern der ABB besser zu werden. Einfachere Abläufe. Es gibt nur noch 3 Regionenchefs, die sind dafür in der Geschäftsleitung. Und produktiver werden. Also auch Stellen abbauen? Spiesshofer beruhigt. Inzwischen habe ABB 60% Berater, Ingenieure, Verkäufer, die sich nicht die Finger schmutzig machten. Wenn diese produktiver arbeiteten, könnten die freien Kapazitäten anders eingesetzt werden.
We have a lot of people in white collar functions. In fact, about 2/3 of the ABB people are in white collar functions and we got 1/3 in blue collar functions. We will add a strong white-collar productivity focus.
Inneres Wachstum, das ist angesagt. Und dass es dem Aktionär nicht zu langweilig und er unzufrieden wird, bekommt er ein Zückerchen. Von der recht vollgefüllten Kasse investiert ABB nicht in neue Unternehmen, sondern der Konzern kauft Aktien zurück. Und nicht mickrig, sondern in der Höhe von 4 Milliarden Dollar. Damit sind weniger Aktien im Umlauf und wenn es von etwas weniger gibt, steigt der Preis. Also der Aktienkurs. Und das ist nun auch schon passiert. Der Kurs der ABB-Aktie steigt heute Morgen um über 2%.
Susan Giger, und warum dieses Vorgehen der ABB typisch ist für die Branche und welche Folgen das haben könnte, darum geht es dann im Tagesgespräch um 1. Zuerst aber geht es so weiter. Gedruckte Zeitungen verlieren Leser. Und wir vielleicht bald guten Journalismus. Krankenkassen sollen besser beaufsichtigt werden. Jetzt doch. Ist's nur Zufall, dass der Kompromiss vor der Abstimmung zur Einheitskasse kommt? Die deutsche FDP kämpft ums Überleben. In Thüringen kämpft sie mit dem Slogan «Wir sind dann mal weg». Wie bitte?
Ironie ist gefährlich, ganz klar. Aber in der schwierigen Situation, in der die FDP ist, muss man auch Risiken eingehen. Auch das ist ganz klar.
Gibt der FDP-Spitzenkandidat selbst zu. Zeitungen und Zeitschriften verlieren markant Leserinnen und Leser. Am meisten geblättert wird nach wie vor in den Gratiszeitungen 20 Minuten und Blick am Abend. Aber auch die werden weniger gelesen. Ebenso springen bei den abonnierten Tageszeitungen Leser ab. Zum Beispiel bei der NZZ. 24.000 Leserinnen und Leser haben im letzten Jahr die Neue Zürcher Zeitung nicht mehr gekauft, was anteilsmäßig ein großer Rückgang ist. Ich fragte den Medienforscher und Professor an der Universität Zürich, Heinz Bonfadelli, lesen die Leute wirklich weniger?
Das kann man so nicht sagen. Interessant ist ja, dass das Lesen oder der Leseakt selber sich eben verändert hatte, nicht zuletzt im Kontext des Internets. Also wir lesen nicht weniger, aber wir lesen weniger gedruckten Text oder gedruckte Texte. Wir lesen heute auf dem Bildschirm, wir lesen vom Handy oder vom Tablet. Und das gilt ja nicht nur für Zeitungen, sondern beispielsweise auch für das Lesen von E-Books.
Ist denn an diesen Online-Angeboten besonders attraktiv, dass sie ganz einfach gratis sind?
Das spielt sicher eine wichtige Rolle. Ich denke aber fast noch wichtiger oder vorher vielleicht ist, dass heute eben die Verbreitung des Internets in der Schweiz fast 90% beträgt und viele auch am Arbeitsplatz quasi ständig rund um die Uhr oder eben mit Handy und Tablet auch mobil von überall her eben auf Informationen zugreifen können. Und dieses Können letztlich dann auch motiviert, dass man das macht. Man hat den Eindruck, eben aktuell ständig auf dem Laufenden sein zu wollen.
Also man ist viel schneller bei den Nachrichten, bei den News, wie man heute sagt. Wenn das Internet einige Leserinnen und Leser oder ziemlich viele auf online wechseln lässt, müssten dann eigentlich konsequenterweise die Zeitungen oder Verlage nicht einfach Geld für dieses Angebot verlangen?
Jein, Sie haben sicher recht auf den ersten Blick, aber es ist nicht ganz einfach. Wenn ich als ein Verlag im Prinzip eine solche Bezahlschranke errichte, heißt das, dass eben die Leser vermutlich dann einfach per Google oder sonst auf einem anderen Angebot die Informationen eben immer noch gratis beziehen können. Und gleichzeitig ist das Problem für den Verlag selbst, wenn auf dem Internet die Leserschaft, die Online-Leserschaft kleiner wird, dass dann natürlich die Werbeerträge dann auch im Internet kleiner werden. Also die Printverlage sind hier in einer Zwickmühle.
Solange also die Informationen immer noch gratis im Internet zu haben sind und die Leute dann immer mehr auch aufs Online gehen, hat diese Entwicklung denn Folgen für den Qualitätsjournalismus, also Folgen, die Sie jetzt schon konkret sehen?
Ganz konkret zeigt es sich etwa zum Beispiel, wenn man einen Besuch in einem Newsroom macht und die Journalisten, die dort arbeiten, eben ständig auch sehen, welche Online-Texte besonders häufig angeklickt werden. Und in diesen Click-Rates zeigt sich eben meist im Durchschnitt das Interesse des Publikums an hochemotionalisierten, an skandalisierten Themen beispielsweise. Und diese Themen dann, die eben stark nachgefragt werden, die haben natürlich einen Einfluss auf die journalistische Arbeit. Und ein Problem eben unter dem Stichwort Qualität ist, dass vielleicht qualitativ anspruchsvollere Texte und Themen dann etwas weniger auch von den Journalisten selbst eben beachtet werden.
Sagt der Medienforscher und Universitätsprofessor Heinz Bonfadelli. Den Krankenkassen genauer auf die Finger schauen. Das wollen inzwischen die meisten Politikerinnen und Politiker von links bis rechts. Doch wenn es darum geht, wie streng die Aufsicht über die Krankenkassen künftig sein soll, dann scheiden sich die Geister. Den ganzen Morgen stritt der Nationalrat darüber. Die Ratsrechte will möglichst viele Freiheiten für die Kassen, die Linke dagegen will ihnen möglichst wenig Spielraum geben. Aus dem Bundeshaus Elisabeth Pestalozzi.
Nur die SVP startete einen letzten Versuch, das ungeliebte Gesetz nochmals zu verschieben und letztlich abzuschießen. Kein gutes Haar ließ ihr Baselbieter Nationalrat Thomas de Kurten an einer stärkeren Aufsicht über die Krankenkassen.
Es wird zusätzliche Bürokratie bringen, es wird zusätzliche Ressourcen brauchen, um all die Kontrollen durchzuführen. Es werden Regulierungen vorgenommen, die extrem stark in die unternehmerische Freiheit der Versicherer einführen.
Doch das sah die Mehrheit im Rat anders. SP-Nationalrätin Jacqueline Fehr mahnte:
Wir vertreten hier das Volk und nicht die Krankenversicherungen. Wir sind nicht die Erfüllungsgehilfen von Group Mutuel.
Und sogar die wirtschaftsliberale FDP stellte sich hinter das neue Gesetz. Ignacio Cassis forderte eine Aufsicht über die Kassen.
Die eingreifen kann, die Sanktionen ergreifen kann, die auch Sanktionen ergreifen kann, die wehtun. Sonst nützt das nichts.
Doch den anfänglich starken Worten ließ der Nationalrat dann kaum Taten folgen. Obwohl SP-Gesundheitsminister Alain Berset appellierte, wie wichtig das neue und vom Parlament verlangte Gesetz sei.
Il est d'une grande importance. Et surtout, il a été souhaité par le Parlement.
Doch FDP und CVP halfen der SVP bei den Details dann doch, das Gesetz nicht allzu streng werden zu lassen. So sollen die Versicherungen künftig zu hoch berechnete Prämien vom Vorjahr doch nicht zwingend zurückerstatten müssen. Aus einer Muss-Formulierung ist heute eine Kann-Formulierung geworden. Auch sollen die Krankenkassen ihre Prämienerhöhungen veröffentlichen, bevor sie der Bund überhaupt genehmigt hat. Für die Linke ein klares Marketinginstrument, das die Kunden nur unnötig verwirrt. Und auch die unbeliebten Werbeanrufe, mit welchen die Krankenkassen gerne auf Kundenfang gehen, möchte der Nationalrat nicht durch den Bund regeln lassen. Das sei Sache der Versicherungen, befand eine Mehrheit. In wesentlichen Punkten entscheidet die Große Kammer also deutlich versicherungsfreundlicher, als der Bundesrat das möchte und auch als es der Ständerat bereits beschlossen hat. Fazit: Geht es nach dem deutlichen Willen des Nationalrats, werden die Krankenkassen zwar einer strengeren Aufsicht unterstellt, aber nicht einer, die ihnen wirklich wehtut.
Elisabeth Pestalozzi. Die Meinungen zwischen der Ratslinken und der Ratsrechten gehen also ziemlich auseinander. Trotzdem, ein Konsens besteht also, dass nämlich die Krankenkassen schärfer oder besser beaufsichtigt werden. Die Frage nun an Geraldine Eicher, ebenfalls im Bundeshaus: Können wir denn jetzt wirklich sicher sein, dass es einfach dank dem neuen Aufsichtsgesetz plötzlich keine Krankenkassenskandale mehr gibt?
Wenn wirklich eingehalten wird, was Ignacio Cassis vorhin gesagt hat, notabene ein Krankenkassenlobbyist, ja, dann wird die Aufsicht besser und damit die Gefahr von Skandalen zumindest kleiner. Die Gefahr wird aber nicht bei null sein, denn schon heute gibt es gesetzliche Regelungen, nur wurden diese eben nicht immer eingehalten. So wurden etwa aus politischen Gründen Prämien absichtlich tief gehalten. Sie waren gar nicht kostendeckend, eigentlich ein Verstoß gegen das Gesetz. In diesem Wissen, dem Wissen, dass Gesetze auch umgangen oder gebrochen werden können, heißt das für ein neues Aufsichtsgesetz: Es ist nur so gut, wie es wirklich angewandt, kontrolliert und sanktioniert wird.
Bis heute gab es ja einen intensiven Streit darüber, ob es überhaupt ein solches Gesetz, ein solches Aufsichtsgesetz braucht. Viele Bürgerliche haben sich im Vorfeld schwer getan damit. Warum haben Sie Ihre Meinung jetzt plötzlich geändert?
Das kam unter dem Druck der bevorstehenden Abstimmung über die Einheitskasse zustande. Ein Jahr wollen die Bürgerlichen ja um jeden Preis verhindern und den Preis, den sie nun zu zahlen bereit sind, ist eben eine bessere Aufsicht, mehr Kontrollen und mehr Bürokratie bei den Krankenkassen. So richtig trauten vor den Sommerferien SP und Grüne dem aber nicht. Sie argwöhnten, dass im Nationalrat nur so getan würde, als wolle man eine strengere Aufsicht. Nach einem allfälligen Nein zur Einheitskasse könnten die Bürgerlichen dann im Hin und Her zwischen den Räten die Aufsicht wieder schwächen, so die Furcht der Linken. Und das wurde im Parlament wohl gehört, denn es macht nun Tempo und will das Aufsichtsgesetz noch vor der Urnenabstimmung zu Ende beraten. Gelingt das, könnte dies der Linken etwas schaden, denn sie hätte weniger Argumente in der Endphase des Abstimmungskampfs.
Also den Bürgerlichen würde der Kompromiss bei der Abstimmung helfen, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Sind denn die Chancen groß, dass dieses Krankenkassenaufsichtsgesetz bis zur Abstimmung tatsächlich unter Dach und Fach gebracht wird?
Ja, das könnte gelingen. Der Nationalrat hat vorhin für das neue Aufsichtsgesetz gestimmt, rascher und deutlicher als ursprünglich zu erwarten. Der Kompromiss, der unter dem Druck der Einheitskasse entstanden ist, scheint tragfähig und mit den Anpassungen durch den Nationalrat nun selbst für die Krankenversicherer akzeptabel.
Danke für diese Einschätzungen. Geraldine Eicher aus dem Bundeshaus. Im kommenden Mai wird in Mailand die Weltausstellung eröffnet, die Expo 2015. Nur eine halbe Autostunde von Lugano entfernt werden 20 Millionen Gäste erwartet. Eine einmalige Chance sei das, ein Schaufenster für die Schweiz und für das Tessin. So zumindest sehen das die Wirtschaft und eine politische Mehrheit im Tessin. 2,2 Millionen Franken soll das Tessiner Engagement kosten. Doch gegen den Expo-Kredit wurde das Referendum ergriffen. Deshalb muss Ende Monat das Stimmvolk entscheiden. Nutzlos und zu wolkig finden Kritiker die Expo-Projekte. Ihr Nein ist ein Nein aus Prinzip, sagt unser Tessin-Korrespondent Alexander Grass.
Es gibt Parlamentsdebatten, die sind besonders lang. Und es gibt solche, die sind besonders heftig. Die Tessiner Grossratsdebatte über den Expo-Kredit war beides.
In un momento molto critico per il cantone.
Angesichts der tiefroten Kantonsfinanzen hat es keinen Sinn, Geld zum Fenster hinauszuwerfen, ruft Grossrat Orlando Del Don, SVP. Er bezeichnet die Tessiner Expo-Projekte als Wolkenschieberei, die dem Kanton nichts bringen. Der Kanton ist nach Del Don lediglich ein nützlicher Idiot. Lugano will sich an der Expo als Gartenstadt präsentieren. Es soll einen Kunstaustausch geben. Für den Tessiner Wein soll geworben werden. Es gibt ein Filmprojekt, klassische Musik und einen Veloweg aus dem Tessin zur Expo. Das Urteil von Lega-Koordinator Attilio Bignasca ist gnadenlos.
Se andate in bicicletta o in triciclo, prendete una bella catena per...
Wer mit dem Fahrrad oder Dreirad zur Expo fahren möchte, der soll eine gute Kette mitnehmen, um das Velo festzumachen, damit das Fahrrad noch da ist nach dem Expo-Besuch. Die Schweiz ist in Italien noch auf schwarzen Steuerparadieslisten. Italienische Politiker versprechen viel und halten wenig, so die sehr grundsätzliche Kritik an der Expo.
È importante salvaguardare la nostra reputazione di cantone verso la Svizzera.
Es geht auch um den Ruf des Kantons Tessin in der übrigen Schweiz, entgegnet Regierungspräsident Manuele Bertoli. Die Schweiz würde es kaum verstehen, wenn ausgerechnet der Grenzkanton Tessin ein Nein einlegen würde zu den Expo-Projekten.
È un partner per noi importante, è un vicino culturalmente estremamente importante. Ci sono dei legami.
Italien ist ein wichtiger Partner. Auch die kulturelle Nähe ist außerordentlich. Die Gegner gießen Benzin ins Feuer, kritisiert Bertoli, und das wird nicht gut enden. Der Kanton Tessin ist der Letzte, der über seine Expo-Beteiligung zu entscheiden hat. Das Referendum kommt nur 7 Monate vor der Expo-Eröffnung. So wurden mehrere Anlässe und Projekte wegen Zeitmangel zurückgezogen. So ist der Projektkredit von ursprünglich 3,5 Millionen Franken auf neu 2,2 geschrumpft. Mit privaten Spenden sowie einer Garantie des Lotteriefonds musste die Kantonsregierung bereits versprochene Engagements absichern. Mitten in dieser Krisenübung hat Francesco Quattrini sein Amt angetreten. Der Berufsdiplomat wurde vom EDA an Bellinzona ausgeliehen. Hier ist er der Delegierte für grenzüberschreitende Beziehungen.
Dal punto di vista politico è importante, molto sensibile. Dal punto di vista pratico non lo è.
Politisch gesehen ist die Expo-Abstimmung wichtig, praktisch gesehen nicht, relativiert er.
Abbiamo dei dossier aperti in questo momento, come il rinnovo dell'accordo per evitare la doppia imposizione.
Mit Italien wird das Doppelbesteuerungsabkommen verhandelt. Man redet über Grenzgänger, über 25 Milliarden Schweizer Franken Investitionen in Italien, über die Nea-Süd-Anschlüsse. Praktisch gesehen ist das alles viel wichtiger als der Tessiner Expo-Kredit. Doch politisch ist die Tessiner Volksabstimmung von Bedeutung, sagt Quattrini. Die Schweiz war das erste Land, das seine Expo-Beteiligung zugesagt hat. Die Stadtregierungen von Locarno und Lugano waren die ersten, die wegen der Expo in Mailand vorstellig wurden. Ein Tessiner Mr. Expo wurde ernannt. Mit einer Ablehnung des Expo-Kredits würde das Tessiner Establishment gründlich desavouiert. Einziger Trost, einen weiteren Tessiner Expo-Kredit wird es so bald nicht mehr geben. Die nächste Weltausstellung findet in Kasachstan statt.
Die deutsche FDP ist drauf und dran, sich in nichts aufzulösen. Im Bundestag ist sie nicht mehr vertreten und auch in den Ländern hat sie einen Schwedenstand. Am Sonntag wird in Thüringen und Brandenburg gewählt. Und es wird damit gerechnet, dass es die neue rechtskonservative AfD in beide Parlamente schaffen wird. Dafür dürfte die alteingesessene FDP auch dort aus den Landtagen hinausfliegen. Die FDP kämpft um ihr politisches Überleben und das sichtbar verzweifelt, wie Kaspar Selg in Eisenach im Bundesland Thüringen beobachten konnte.
Die Szene, eine Wiese neben einer Autobahnausfahrt bei Eisenach, Thüringen. Uwe Barth, der Spitzenkandidat der FDP Thüringen, zelebriert hier einen symbolischen ersten Spatenstich für eine Autobahn, die hier abzweigen soll. Die A44, eine von vielen Pendlern ersehnte Entlastungsstrecke nach Kassel. Ein populäres Thema, das der Kandidat hier sprichwörtlich ansticht. Barth und zwei Kollegen rammen ihre Spaten tief in den Boden, lachen in die Kamera. Nur, die Szene ist dreifach symbolisch und dreifach ernüchternd. Erstens wird es diese Autobahn in absehbarer Zeit nicht geben, das Geld fehlt. Zweitens ist kein einziger Pressefotograf erschienen, der einzige, der hier knipst, knipst im Auftrag der FDP. Sonst interessiert das niemand mehr. Denn drittens, die FDP wird zu diesem Thema wie zu allen anderen in Zukunft kaum mehr etwas zu sagen haben. Nach den Meinungsumfragen haben die Liberalen praktisch keine Chance, noch in den Landtag einzuziehen. Das weiß Kandidat Barth. Er liegt mit seiner Partei bei rund 3,5 statt 5% und sagt, angesprochen auf die bisher schon verlorenen Wahlen:
Ich hoffe, dass wir an der Stelle mit unserer Strategie natürlich ein bisschen mehr Glück haben. Auch Glück gehört in unserer Situation ein Stück weit dazu.
Wenn er von unserer Strategie spricht, dann meint er den sehr speziellen Slogan seiner Partei, der auf tausenden Wahlplakaten in Thüringen zu lesen ist, nämlich, Zitat, wir sind dann mal weg, FDP. Was soll denn das?
Die Idee dahinter ist, genau von diesem Image-Problem, was die FDP hat, ein Stück weit zu abstrahieren, die Leute aufzufordern, davon zu abstrahieren und die Funktionalität der FDP zu sehen.
Komplex. Gemeint, die Leute sollen sich überlegen, was denn wäre, wenn die FDP wirklich verschwände. Der Nachsatz, der später hinzugeklebt wurde, hieß nämlich etwa, wir sind dann mal weg wie der Mittelstand oder wir sind dann mal weg wie die Schulnoten. Das Ganze soll sozusagen eine Drohung sein. Wenn ihr uns nicht mehr wählt, wird das dem Mittelstand oder der Qualität der Schulen schaden. Und der Slogan soll mit einer Dosis Selbstironie auch eine andere, neue FDP zeigen. Die Frage ist halt einfach, kann das funktionieren? Meldet man sich nicht einfach ab, wenn man sich abmeldet?
Ironie ist gefährlich, ganz klar. Aber in der schwierigen Situation, in der die FDP ist, muss man auch Risiken eingehen. Auch das ist ganz klar.
Einen Trost hätte Uwe Barth, wenn diese sehr spezielle Strategie nicht funktionieren sollte. Er hat mindestens die feinere Variante der Selbstabmeldung gewählt. Die FDP im benachbarten Wahlkampf in Brandenburg ist nämlich noch einen Schritt weiter gegangen. Die ist dann auch noch vulgär. Ihr Slogan, Zitat, keine Sau braucht die FDP. Ehrlich.
Kaspar Selk. Und gleich ist es eins im ersten und vierten Zeit fürs Tagesgespräch über den Industriestandort Schweiz. Wie erklären, wie er sich entwickelt hat und inwiefern die heutige Strategie von ABB typisch ist. Der Industriekonzern hat ja heute trotz schlechter Konjunkturprognosen und viel Unsicherheit den Aktionären mehr Gewinn versprochen. Zuerst aber zu den Schlagzeilen dieses Mittags und die hat Bettina Studer.
Das Passagierflugzeug der Malaysia Airlines, das Mitte Juli über der Ostukraine abgestürzt ist, ist offenbar in der Luft auseinandergebrochen. Zuvor sei es von zahlreichen Objekten getroffen worden, berichten niederländische Ermittler. Der Nationalrat will die Aufsicht über die Krankenkassen nun doch mit einem neuen Gesetz regeln. Bei Entschädigungen an Verwaltungsräte und Geschäftsführer beispielsweise sollen keine Namen genannt werden, sondern nur Summen. Bei Verkehrsunfällen sind in der Schweiz im ersten Halbjahr zwar weniger Menschen ums Leben gekommen als im Vorjahr, dafür gab es mehr Schwerverletzte. Bei den Velofahrern etwa waren es doppelt so viele.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.